Ja, Barack Obama, Tony Robbins, Richard Branson und viele, viele weitere berühmte große Namen, die man so kennt. Und ein Mensch, vor allem aus Deutschland, sitzt hier heute zu meiner Rechten. Vor 3, 4 Tagen haben wir noch darüber gesprochen, wie wär's, wenn du als Gast bei mir im Podcast bist. Und schwuppdiwupp sitzt er auch schon hier, weil er eigentlich aus der Kölner Region kommt, wir hier in Stuttgart sind, im Schwabenländle, uns dann doch geschafft haben, uns hier zusammenzufinden. Schön, dass du da bist, Alex. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass es zufällig passte, dass ich an Stuttgart vorbeigefahren bin.
Ja, perfekt. Man muss auch dazu sagen, also heute ist Mittwoch, der 18. Juni. Jetzt komme ich schon fast durcheinander. Und in gut einer Woche hat dieser Mensch hier ein Event und nicht irgendein Event. Ich glaube, es ist mittlerweile das größte Event in Europa, wenn es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, mit über 15.000 Besuchern in der Lanxess Arena in Köln. Und heute sitzt er ganz entspannt hier, als wäre gar nichts. Mich interessiert das, weil ich auch früher Events gemacht habe und Veranstaltungen. Wie kannst du so knapp eine Woche vor so einem Riesenspektakel ganz entspannt hier bei mir auf der Couch in Stuttgart sitzen? Wie funktioniert das?
Ja, tatsächlich ein gutes Team, das kann ich schon sagen. Also Events machen wir jetzt seit 10 Jahren, von daher Events können wir. Ne? Gerade die Organisation, ich glaube, da haben wir echt ein ganz, ganz tolles Team. Und von daher, die nehmen mir da sehr viel ab, dass ich mich um andere Dinge kümmern kann. Zum Beispiel hier bei dir sitzen darf, um über spannende Themen zu reden.
Okay, wie viele Menschen beschäftigst du mittlerweile bei Greacer?
Wir sind so tatsächlich bei über 80 Mitarbeitern.
Wow.
Weil das Event-Team tatsächlich ein feines, kleines Team ist von 5 Leuten. Die das Greater Festival organisieren, das UPW-Event mit Tony Robbins, viele kleine Events. Und ja, es ist aber ein sehr cooles, eingespieltes Team.
Das ist ja Wahnsinn. Also 5 Leute quasi organisieren mehr oder weniger das Event. Und
genau, also das ist unser Event-Team. Auf der anderen Seite, wenn wir das Greater Festival organisieren, da sind natürlich dann viele Abteilungen irgendwie natürlich dann gerade rund ums Event eingebunden. Ne? Man hat irgendwo eine Speaker-Relations-Team, was sich um Immo Tommy und die anderen 150 Speaker kümmert, die dann auf der Bühne auftreten. Wir haben über 100 Speaker auf 5 Bühnen. Du und viele weitere sind dabei. Die kümmern sich darum, dass du eingeladen bist, dass du weißt, wo du hinkommen darfst, dass vor Ort alles organisiert ist. Das heißt, rund um das Event sind dann natürlich dann weitere Abteilungen eingebunden. Wir haben Kundenservice, wir haben eine Marketingabteilung, die dafür sorgt, dass 15.000 Menschen kommen. Wir haben ein Videoteam von 6, 7 Leuten, die rund um das Event natürlich dann auch voll dabei sind. Wir filmen alles, kommt dann natürlich über Social Media, YouTube, Podcast, veröffentlichen wir die Dinge. Also im weitesten Sinne sind natürlich dann viel, viel mehr Menschen noch involviert, aber die reine Eventabteilung ist tatsächlich klein und fein.
Ja, krass. Also man muss uns sagen, die Folge wird auch später rauskommen, als das Event jetzt stattfindet. Witzigerweise, beim Event selber bin ich auch, darf ich auf der Mainstage vor 15.000 Menschen sprechen. Da wird wahrscheinlich der hier stattfinden bei mir, weil es das so vorher noch nie gab. Und Alex wird dann mit mir die Rollen tauschen. Er wird dann mich interviewen an dem Tag. Und umso feiner oder umso schöner ist es, dass wir jetzt hier heute hier sind. Jetzt wisst ihr ja, 2015 dazugestoßen zu Greater. Und Greater hieß auch nicht immer Greater, sondern Greater hieß vor 2020, wenn ich es recht in Erinnerung habe, Gedankentanken.
Ja.
Kommst du aus der Veranstaltungsbranche oder hast du vorher was ganz anderes gemacht?
Boah, eine gute Frage. Könnte ich jetzt lange darauf antworten. Also ich komme nicht klassisch aus der Veranstaltungsbranche, das kann ich schon mal sagen. Ich bin eigentlich, bei mir ziehen sich so 2 Fäden eigentlich durchs Leben. Ne? Das ist einmal, ich bin irgendwie, seitdem ich denken kann, irgendwie Unternehmer. Ich habe sehr früh angefangen, irgendwie Ideen zu entwickeln und irgendwie in die Realität umzusetzen. Ich habe da, glaube ich, eine gute Prägung von meinem Vater gehabt. Der war irgendwie Bauunternehmer und da gab es nie so dieses Thema, habe Angst davor, Dinge umzusetzen, mir wurde keine Angst gemacht, sondern mir wurde da gar nicht so aktiv, sondern eher so passiv so das Gefühl gegeben, mach einfach dein Ding, wenn es um Ideen geht. Also ich habe irgendwie mit 15 Jahren habe ich das erste Mal eine richtige Party organisiert. Also nicht nur eine Geburtstagsparty, sondern mit Eintritt, Plakate aufhängen, Location anmieten, DJ buchen, Security buchen. Da war ich 15.
In einem Club oder in einer Off-Location?
Also es war im Münsterland in Rehde. Das war so ein alter, keine Ahnung, Veranstaltungssaal. Das war jetzt irgendwie kein fancy Club. Also ich wünschte es.
Also schon eine Off-Location eigentlich, die du komplett
spielst. Schon alles, was man dann komplett organisieren musste irgendwie.
Okay, krass.
Hab dann die Deals verhandelt mit dem, also den Vertrag verhandelt mit dem Betreiber vor Ort und so weiter. Wie macht man den Umsatzshare, Eintritt, Getränkepreise und da hatte ich irgendwie Bock drauf, weil ich habe immer so dieses, so einen Rahmen schaffen für, in dem Fall Events, Menschen kommen zusammen. Ich habe damals super gern gefeiert, ich bin super gern mit 15 und geht man auf Partys. Mich hat das total fasziniert, wenn Menschen zusammenkommen, einen geilen Abend zusammen haben. Und diesen Rahmen zu schaffen und dafür verantwortlich zu sein, dafür zu sorgen, dass die Musik cool ist, dass die richtigen Leute kommen, dass die einfach ein geil, das war für mich, das zu sehen, das zu erleben, war für mich geil. Das ist am Ende des Tages das gleiche Gefühl, was ich heute noch habe, wenn wir den Rahmen schaffen mit dem Greater Festival beispielsweise. Ne? Wenn da 15.000 Menschen am Freitag kommen, ich sehe, wie die Halle sich füllt, ich weiß, welches Programm, welche Emotionen, wie die zwei Tage sozusagen für die Menschen verlaufen, wie da so eine Dynamik ist. Das ist tatsächlich das gleiche Gefühl, was ich habe, als ich mit 15 so eine Party organisiert habe. Nur, dass ich damals auf der Party selbst nicht hätte sein dürfen, weil ich vom Jugendschutzgesetz nicht hätte da sein dürfen.
Ich wollte das fragen, also um 15 erstmal bist du noch gar nicht geschäftsfähig eigentlich so. Wie hast du das denn alles abgebildet? Musst du dein Papa irgendwie dann unterschreiben für die ganzen Dinge?
Jetzt muss ich, glaube ich, gucken, ob das, ich glaube, steuerrechtlich nach 10 Jahren ist es verwehrt. Ne? Ich glaube, heute darf ich drüber sprechen.
Hier werden Dinge, deswegen auch Tommy Unlocks, hier werden Dinge aufgedeckt.
Die ja, heute darf ich drüber sprechen. Ich habe mein erstes Gewerbe mit 17 angemeldet. Da musste mein Vater noch mit unterschreiben. Da war ich dann DJ und habe regelmäßig auf Partys gespielt. Mit 17 habe ich dann mein Gewerbe angemeldet. Mit 15 hatte ich, glaube ich, noch nicht, aber wie gesagt, müsste verjährt sein. Aber ich habe tatsächlich, habe das damals so erzählt meinen Eltern, ich würde jetzt so eine Party organisieren, und wenn ich heute drüber nachdenke, wie cool meine Eltern waren, die haben mir keine Ansprache gehalten, wie gefährlich das ist. Die haben nicht gesagt, ja super geil, mach einfach, scheiß drauf. Die haben einfach, ja, so, die haben es stillschweigend in Anführungsstrichen zur Kenntnis genommen, aber hatten so eine Ausstrahlung von, heute kann ich das besser reflektieren, von, lass den mal machen.
Also hattest du schon von zu Hause aus so den Support deiner Eltern, dass sie dich nicht aufgehalten haben? Sie haben dich schon irgendwo ein bisschen unterstützt?
Genau.
Auch im Hinblick darauf, dass sie gesagt haben, wir lassen den Jungen mal laufen, der soll sein.
Genau, aber die haben jetzt auch nicht angefangen, so, sollen wir dir beim Organisieren helfen und brauchst du Unterstützung? Oder so. Das auch nicht. Das wäre, glaube ich, auch irgendwie nicht so cool gewesen.
Mhm.
Also das hätte ich auch
eine neutrale Haltung.
Ja, so eine neutrale Haltung, aber überhaupt nicht kritisch so. Also es war einfach so, lass den Jungen machen. Und dieses Vertrauen, am Ende ist es ja ganz viel Vertrauen, was sie in dem Moment gegeben haben. Das finde ich schon krass. Und mein Sohn ist heute 13.
Ach witzig, fast so wie mein Elias.
Also 2 Jahre noch. Und wenn er dann kommt, ich organisiere jetzt meine Party, ich bin 200 Mann.
Ja, wie ist das dann?
Für dich dann?
Also ja, jetzt selber heute Events, man mit über 15.000 Leuten.
Da habe ich dann, also auf der einen Seite wäre ich wahrscheinlich mega stolz, auf der anderen Seite habe ich dann ein anspruchsvolles Vorbild meiner Eltern, wo ich denke, oh, das muss ich erstmal hinkriegen wie die, so ein Vertrauen dann auszustrahlen. Ich glaube, ich würde dann direkt kommen mit, ich kann dich unterstützen und soll ich dir nicht Dinge abnehmen. Also das ist schon, da werde ich, das ist ein guter Punkt, da werde ich mich von meinen Eltern hoffentlich inspirieren lassen.
Glaubst du, es lag daran, dass dein Vater selbstständig war mit seiner Baufirma, dass du so schon diese Attitude irgendwo ein bisschen an den Tag gelegt hast und gesagt, hey, guck mal, ich bin selber Unternehmer und Unternehmertum fängt schon in frühen Jahren an, dass man seinem Kind so das nötige Mindset mitgibt oder die nötigen Impulse mit ins Leben.
Genau, und das war gar nicht so super aktiv, dass er mir jetzt, dass ich bewusst hat, dass er mir erzählt hat, mach dich selbstständig oder das ist alles easy als Selbstständiger oder das ist der einzige Weg, den man geht. Das war überhaupt nicht irgendwie so eine, es war aktive Prägung oder so ein Reinreden oder so, sondern es war tatsächlich auch dieses Vorleben. Und ich hatte, ich meine, das ist ja das, was man ja auch sagt. Ne? Wie kannst du als Eltern sozusagen das Beste für deine Kinder tun, indem du einfach Dinge vorlebst, authentisch vorlebst? Denn das ist das, was Menschen übernehmen. Das ist das, was Kinder übernehmen. Nicht das, was du sagst, also das zum Teil auch, ne? Oder das, was du vorgibst zu sein, sondern Kinder filtern halt. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich jetzt speziell bei meinem Vater in dem Sinne. Meine Mutter tickt da ein bisschen anders. Habe meinen Vater da immer unterstützt. Aber mein Vater war so eher, sag ich mal, was das angeht, glaube ich, das Vorbild. Das habe ich, glaube ich, sehr unbewusst aufgenommen. Ne? Dass das einfach so diese, ich hatte nie diese Angst, selbstständig zu sein, nie die Angst, Risiken einzugehen. So, werde heute häufiger gefragt, so, boah, eine Location anmieten, 15.000 Leute und irgendwie eine Obama buchen, so. Ist ja ein riesen Risiko, was du da eingehst. Wo hast du den Mut?
Ja, der Kostenapparat.
Das fühlt sich tatsächlich für mich nicht so an und ich habe mich damit echt beschäftigt, weil, und das ist häufig so, dass Menschen so denken, so, boah, ich fange gar nicht an, weil das ist ja viel zu mutig, die Angst hätte ich. So, ich habe halt mit 15 damit angefangen und ich kann sogar noch weiter zurückgehen. Ich habe mit die ersten Erinnerungen, dass ich so kleine Projekte gemacht habe, die man als Unternehmertum bezeichnen könnte, waren irgendwie mit 7, 8 Jahren, dass ich angefangen habe, mein Elektroauto zu vermieten. Ne? Kann ich darüber erzählen. Aber was ich sagen will ist, ich habe halt mit kleinen Schritten angefangen. Und diese Halle mit 200 Mann, ja, das war emotional ein großer Schritt. Davor habe ich, glaube ich, meinen eigenen Geburtstag mal organisiert. Der war auch schon für den 15. Geburtstag relativ groß. Das heißt, der nächste Schritt, so eine Party mit 200 Mann zu organisieren, das wirtschaftliche Risiko, das war überschaubar. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich da sogar ein paar hundert Euro draufgelegt. Ich weiß es gar nicht. Aber ich hatte einfach Spaß dran. Ich wollte es machen. Das hat mich weitergebracht. Das hat mich entwickelt. Das hat mich herausgefordert im positiven Sinne. Ich hatte Ich hatte Nervenkitzel dabei. Das heißt, es waren immer, dann ist die Party, die nächste Party ist ein bisschen größer geworden. Dann habe ich mit 19 den, in Anführungsstrichen, Mut gehabt. Es hat sich aber gar nicht so angefühlt, ein Subway-Fastfood-Restaurant zu eröffnen. Da war ich so 19, 20.
Du hast ein Subway-Fastfood-Restaurant mit 19 eröffnet.
Genau, vor 20 Jahren, da war das cool. Heute, ich sag, wir weiß nicht, heute will ich es nicht mehr machen. Aber damals war das cool. Die sind gerade so in Deutschland angekommen. Münsterland komme ich her. Da war das richtig cool, amerikanische Sandwiches irgendwie da nach Bocholt zu bringen damals. Und das war auch so, ich musste irgendwie über 100.000 Euro investieren, habe das mit meinem besten Freund gemacht, der im gleichen Alter war wie ich. Und auf der einen Seite, klar, ist man sich schon bewusst, das ist gerade ein Risiko, man nimmt irgendwie 100.000 Euro Kredit damals von der Bank auf, man unterschreibt einen Mietvertrag über 5 Jahre von 3.000 Euro im Monat, das hat irgendwie einen Wert von, was sind das, setzt sich irgendwie 300.000 Euro irgendwie Mietvertrag an der Backe, man stellt Personal ein etc. Aber ich habe mir gedacht, es gibt 30.000 Läden weltweit, gab es damals bei Subway. Mehr als McDonald's damals. Es gibt 30.000 Läden weltweit. 30.000 Menschen haben das vor mir geschafft. Das werde ich irgendwie noch hinkriegen. Ich werde da nicht der Beste sein, aber ich streng mich an, ich halte mich an die Vorgaben, ich gehe zu den Schulungen. Wenn das 30.000 vor mir geschafft haben, warum sollte ich das nicht schaffen? So, mit dem Mindset bin ich dran gegangen und wir hatten dann die mit Abstand beste Eröffnung, die es in Deutschland je gegeben hat, weil wir da irgendwie einen Hype kreiert haben mit Bocholt, das war der Wahnsinn.
Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt gab es kein Social Media. Und da dann zu sagen, ich habe einen Hype kreiert, das ist auf einer ganz anderen Ebene.
Über Zeitung tatsächlich. Richtig, ja. Oldschool. Einen viralen,
hast du wild
plakatiert? Ist auch vielleicht noch irgendwie so im Ort, oder?
Nee, tatsächlich, aber wir haben uns begleiten lassen. Wir haben, also aus heutiger Sicht war das echt mega, mega cool. Wir haben uns quasi, also Social Media gab es nicht, wie du sagst.
Und wir haben wirklich, so das Lokalblatt hat uns über Monate begleitet, so als Gründerstory. Wie wir nach Amerika fliegen, wie die 19-Jährigen sich quasi selbstständig machen. Also echt, was du heute über Social Media machen würdest,
ja,
so Storytelling-mäßig, haben wir damals über die Lokalzeitung gemacht, dann mehrfach auf der Titelseite mit einem Sandwich nachher zur Eröffnung und ich habe die ganzen Schlagzeilen da noch im Kopf. Und deswegen, wir haben damals um 10 Uhr den Laden aufgemacht, da stand schon eine Schlange und den ersten Tag bis 11 Uhr abends war dauerhaft eine Schlange von mindestens 20 Menschen da.
Das war unser erster Tag und da, du kannst dir vorstellen, wenn eine Schlange ist, ist es wie beim Club.
Wenn es eine Schlange gibt, muss es ein gutes Zeichen sein, dann wird die Schlange immer länger. Und das hat sich
ist ja dieser Effekt, leere Läden, volle Läden. Wo gehst du rein? In einen leeren oder einen vollen Laden?
Ja. Aber ja. Also das Ding, also was ich sagen will, wenn ich heute so eine Halle mache mit 15.000, ist halt klein angefangen und es sind immer kleinere, weitere Schritte dazugekommen. Dann haben wir irgendwann bei Greater vor 10 Jahren angefangen mit 100-Mann-Events, 200-Mann-Events, dann war es mal eine 1000er-Halle. Dann hatten wir die Idee, Mensch, lass uns mal in Köln so eine 2000-Mann-Halle. So 2000 Mann mit einem Jahr Vorsprung, das könnten wir schaffen. In Köln gibt's, also wir kommen aus Köln, wollten halt unser größtes Event aller Zeiten mit vielleicht 2000 Mann, wollten wir mal ganz verrückt denken, wollten wir halt schon in unserer Heimatstadt machen, können wir am einfachsten Menschen mobilisieren. Und es gibt keine Halle in Köln für 2000 Mann, die sind, ist besonders eine Marktlücke. Da gibt's dann so 1000-Mann-Locations, da waren wir schon, da wollten wir halt größer werden. Und dann haben wir uns die längste Arena angeguckt. Größte Veranstaltungshalle Deutschlands. 15.000 Mann. Und da gibt es so eine Theatervariante, die nennt sich die. Da hängst du den größten Teil ab, stellst so eine extra Bühne vor einer so einer Tribüne und da passen dann 4.000 Menschen rein. Da habe ich gedacht, boah, krass. 4.000 Menschen, das werden wir nicht schaffen. Aber wenn 2.000 kommen, und 2.000 haben wir uns zugetraut, von 1.000 auf 2.000, das kriegen wir hin. Wenn 2.000 Menschen kommen, dann wird es nicht peinlich. Dann sieht es einigermaßen okay aus. Und da haben wir uns über ein Jahr Zeit genommen, haben echt das geilste Line-Up hier auf die Beine gestellt, was wir je hatten, haben Marketing gemacht, alles irgendwie, wir mussten ja 2000 Menschen mindestens hinkriegen. Ja, und dann haben wir am 23. November 15.000 Menschen zu Gast gehabt und mal ausverkauft.
Also, was ich jetzt, ja.
Sorry.
Also, was ich jetzt höre ist, und ich finde das vor allem wichtig mal auch für die jungen Leute, dass sie das mal gehört haben von jemandem wie dir, ist, du hast mit 15 angefangen, Events zu machen, Partys, ne, mit DJ und allem drum und dran. Jetzt bist du 37?
40.
40? Also 25 Jahre her und hast sukzessive immer weiter gemacht und hast 25 Jahre in Summe gebraucht, mehr oder weniger, dahin zu kommen, wo du heute stehst. Was ich jetzt als junger Mensch sehe, ich bin ja in Berührung mit vielen jungen Menschen, meine zwei großen Stiefkinder sind noch 19 und 21 und heutzutage hast du oftmals das Problem, gerade durch Social Media, dass dieses Get rich quick überall kommuniziert wird, ne? Schnell und hektisch reich werden und über Nacht erfolgreich und hast du dich gesehen. Aber dieses über Nacht erfolgreich werden, was man so sukzessive, also was man so wahrnimmt, ne? Also
über Nacht Erfolg,
hat mich 25 Jahre gekostet.
Genau, und das ist das, was ich gerade sagen wollte oder worauf ich hinaus will. Ist für mich auch immer wichtig, mit Menschen wie dir oder anderen Persönlichkeiten zu sprechen und das mal auch in die Öffentlichkeit rauszutragen, diesen Irrglauben irgendwo ein bisschen zu cutten und zu sagen, hey, du wirst in 3 Tagen erfolgreich und wenn du es nicht wirst, dann schmeiß das Handtuch, dann ist das falsche Business. Nein, das ist eben nicht so. Du hast 25 Jahre dich stetig nach vorne entwickelt mit einem 200-Mann-Event mit 15, mit Unterschrift von Papa und hast du nicht gesehen, bis heute zum größten Eventformat im europäischen Raum zum Thema Selbstverwirklichung, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist halt wichtig zu wissen, dass es eben nicht von jetzt auf gleich funktioniert, weil du dich halt immer weiterentwickeln musst und das Risiko natürlich auch immer größer wird. Aber du wirst auch immer besser in dem, was du tust. Und somit kannst du auch, glaube ich, das Risiko immer besser einschätzen schlussendlich.
Ja.
Jetzt hast du ja ganz frisch einen neuen Film abgedreht. Also du bist nicht nur Veranstalter. So
da darf ich noch einen Satz dazu sagen?
Ja, sorry, bevor es...
Bitte. So, und das war jetzt die eine Teil der Story von 200 auf 15.000 und du kommst auf den Film, das ist die nächste coole Sache. Auf diesen 25 Jahren, allein die letzten 12 Monate, die letzten 5 Jahre, das sind ja so viele Fehlschläge, die ich jetzt nicht alle aufgezählt habe, die dazukommen. So viele Herausforderungen, so viele Events, wo wir uns viel zu sehr anstrengen mussten und nachher Geld draufgelegt haben, weil es nicht so gut funktioniert hat, was halt vielleicht toll aussah, aber am Ende des Tages nicht wirtschaftlich war beispielsweise. Oder eine Corona-Krise, wo du keine Events machen kannst, wo du noch Fehlentscheidungen triffst und kurz vor der Insolvenz stehst und Mitarbeiter entlassen musst. Das gehört ja auch alles mit zu der Reise.
Das heißt, davor standest du auch?
Ja, vor 3,5 Jahren ziemlich genau ist das gewesen sein, 4 Jahren, 3,5 Jahren. Da habe ich einen Hörer in die Hand genommen und habe tatsächlich nach 1,5 Jahren Kampf, 1,5 Jahre wirklich Feuerwehrmann spielen, Dauerstress, versuchen irgendwie die Firma durch Corona zu führen, neue Strategie, Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter wieder entlassen müssen, Investoren an Land holen, um Lücken zu füllen. Nach 1,5 Jahren Kampf habe ich tatsächlich den Kampf aufgegeben, hab den Insolvenzanwalt angerufen, habe gesagt, er soll alles vorbereiten, weil ich war mir relativ sicher, dass in 2 Wochen die Firma so nicht mehr existieren kann. Weil wenn man einfach weiß, was man jeden Tag burnt an Geld, an Liquidität und man sieht den Kontostand und man, ne, die Zahlen, die haben wir immer sehr im Griff gehabt. Das heißt, wir wussten, wir haben gerade nicht die Lösung, wenn nicht ein zufälliger Investor kommt innerhalb von 2 Wochen, wenn wir nicht ein neues tragfähiges Geschäftsmodell finden mit der Hälfte der Mitarbeiter, dann wird es das in 2 Wochen nicht geben. Und dann musst du als Geschäftsführer aufpassen. Du bist dann eh immer am Ende sehr schnell in der persönlichen Haftung drin.
Und Insolvenzverschleppung und keine Ahnung.
Genau, dann hast du nicht nur dein Lebenswerk, dein Gefühltes gerade vor die Wand gesetzt, sondern gehst noch mit persönlicher Haftung und persönlichen Schulden sozusagen raus. Also von mein Lebenswerk blüht hin zu, ich bin verschuldet sozusagen. Das war nicht weit weg. Hab den Anwalt angerufen, hab gesagt, wir müssen die Insolvenz vorbereiten. Die Unterlagen waren auch komplett fertig. War alles vorbereitet, dann mit unserer Finanzabteilung. Man muss das dauert ein bisschen, bis man da wirklich professionell aufgestellt ist. Es hat dann so circa 2 Wochen gedauert. Und in diesen 2 Wochen tatsächlich ist mir es war so wie so ein Befreiungsschlag. Ne? Diese Aufgabe, dieses zu akzeptieren, ich kämpfe jetzt, ich kann nicht mehr. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, gegen dieses schlimmste Szenario, was ich mir vorstellen kann. Also Unternehmer kann sich, glaube ich, jeder einigermaßen gut damit identifizieren. Das, zumindest bei mir war es so, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist total zu scheitern. Das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich so das Ding vor die Wand zu setzen. Nicht Fehler zu machen, nicht Projekte, sondern so dieses Gefühlte von, ich bin gescheitert als Unternehmer. Das ist so für mich das war so das Horrorszenario. Und das war wie so, wie hört sich jetzt, wie soll ich das ausdrücken? Das war so ein ganz, ganz krasser Moment, so dieses, dann ist es halt so. Ich hatte den Kampf aufgegeben, habe den Anwalt angerufen. Es war ganz spannend, was dann passiert ist. Das war das erste Mal nach 1,5 Jahren wieder, dass ich einen kühlen Kopf hatte. Hört sich so kühl an. Das war das Gegenteil von kühl, dass ich wieder Kreativität hatte, dass ich wieder befreit war, befreit aufspielen konnte und mich gefragt habe, so, was bin ich denn eigentlich? Ja, und dann sind Ideen entstanden. Was ist denn, wenn wir was kleiner machen? Ich habe dann einen Investor, der würde vielleicht investieren können. Und dann haben wir innerhalb von 2 Wochen, habe ich dann quasi ein Restrukturierungskonzept gemacht mit der Hälfte des Teams nur noch. Wir sind dann von 100 auf 50 Mitarbeiter vor 3,5 Jahren runtergegangen. Ich habe einen neuen Investor innerhalb von 2 Wochen an Bord geholt, der nochmal eine 7-stellige Summe für diesen Turnaround investiert hat, was in so einer Phase nicht ganz so leicht ist. Es müssen ganz, ganz viele Dinge zusammenkommen in den 2 Wochen, dass es überhaupt geklappt hat, was dann gelungen ist. Und sind wirklich so, nach den 3,5 Jahren haben wir die erfolgreichste Zeit Unternehmensgeschichte hinter uns. Mit einem starken Wachstum, mit plötzlich wieder einer ganz neuen Energie. Covid war dann auch vorbei, muss man dazu sagen. Die äußeren Umstände haben sich stark verbessert. Nur das gehört auch dazu. Und ich kann noch viele, viele weitere Beispiele dir geben, die nicht ganz so drastisch sind wie dieser Moment vor 3,5 Jahren. Aber das gehört halt auch dazu. Also auf der einen Seite, und ich fühle mich gar nicht als mutig, weil ich immer nur diesen, ich gehe immer so weit, wie ich glaube, es kontrollieren zu können. Ich habe noch nie bewusst einen Schritt gemacht, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt unkontrollierbar. Also dieses Mutigsein, was viele sehen, ich glaube, man ist nur mutig, wirklich mutig, wenn man totale Angst vor etwas hat, wenn man Angst hat, boah, ich begebe mich in etwas, was ich gar nicht mehr kontrollieren kann. Und das versuche ich total zu vermeiden. Also da bin ich in, man könnte sagen, Schisser. Das heißt, ich versuche immer so weit zu gehen, was ich mir zutraue, das kriege ich irgendwie hin. Selbst wenn es irgendwie ins Wanken kommt, kann ich trotzdem das Wanken noch wieder abfedern. Das ist mir nicht immer gelungen. Ja, solche Phasen zeigen das, glaube ich, wenn du während Covid zu viel investierst, noch zu ambitious bist sozusagen, da habe ich mich auch mal verrannt, aber nie bewusst, ich bin quasi nie bewusst übermütig gewesen. Und im Nachhinein sieht man dann gewisse Dinge als Übermut, wo man merkt, ah, da hat man es übertrieben. Aber diese Mischung einfach aus Schritte gehen, sich immer weiterzuentwickeln, gerne auch mal austesten, wie weit kann ich gehen, aber dann letztendlich auch mit den Herausforderungen, die automatisch, glaube ich, damit verbunden sind, wenn man macht. Ja, da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wenn du machst, wenn du bereit bist, Schritte zu gehen, auch immer wieder schauen, wie gehe ich da mit den Herausforderungen um und daran nicht kaputt zu gehen oder davon sich nicht entmutigen zu lassen, sondern daraus zu lernen, daraus eine innere Stärke zu entwickeln, daraus sich immer wieder anzupassen aus den Herausforderungen, die das Leben dann so mit sich bringt. Ich glaube, diese Mischung aus beiden Dingen macht es am Ende des Tages aus.
Ich muss sagen, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Als du das gerade erzählt hast, so die Story, weil ich sehr viele Parallelen zu mir sehe. Die letzten Monate waren bei mir auch nicht so einfach und irgendwie, was ich jetzt so raushöre, ist so gefühlt, du bist so durch die Scheiße gegangen, also komplett 1,5 Jahre Feuerwehrmann gespielt, du warst nur noch am Löschen, ne? Die Ärmel waren knietief drin, so in der Kacke. Und dann gab es den Turnaround und irgendwie hat sich dann doch wieder alles zum Guten gewendet und gefühlt, ich merke das sehr, sehr oft bei Menschen oder höre ich raus, die vermeintlich erfolgreich sind, dass irgendwann so diese Phase im Leben kommt, wo wirklich unfassbar schwer wird, wo du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr. Ich glaube, du hast auch sicherlich Momente gehabt, wo du gedacht hast, so, boah, die Scheiße bricht über mir zusammen, das wird einfach alles zu viel, ich pack das einfach nicht mehr. Hast aber trotzdem weitergemacht. Was weitergemacht? Hast nicht aufgegeben? Vielleicht warst du zu ambitious, wie du sagst, ne?
Genau, also diese 1,5 Jahre hatte ich nicht den Moment, jetzt sind mir alles zu viel. Also klar gab es vielleicht so Anflug davon, aber tatsächlich, und das ist so meine Stärke und Schwäche zugleich, ne? So dieses Aushalten können, dieses Durchhalten können, dieses auch Druck ertragen, schwierig. Ich empfinde das dann gar nicht so als Druck in dem Moment, weil ich das einfach gewöhnt bin. Da können wir jetzt auch einfach viel mit Prägung zu tun sozusagen. Deswegen ist das Stärke zum einen, aber gleichzeitig auch Schwäche, weil wozu führt das? Durchhalten. Ich habe 1,5 Jahre viel zu lange durchgehalten. Es musste wirklich erst nach 1,5 Jahren zu diesem Punkt kommen, dass ich so kurz davor war.
Und dann
ist es sozusagen über mich zusammengebrochen, emotional. Ich habe dann, ich kann jetzt nicht mehr, dann schaffe ich es nicht. Dann ist es halt so, ich rufe den Anwalt an, den Insolvenzanwalt. Und das ist das Spannende, in dem Moment, wo du akzeptierst, wo du es über dich zusammenbrechen lässt, gezwungenermaßen, das habe ich nicht, juhu, jetzt lasse ich es zusammenbrechen, sondern es war nicht mehr aufhaltbar. Das war der Turning Point. Und das ist doch das Spannende. Ich kann mir vorstellen, das machen wir dann auf der Bühne nächste Woche vor 15.000 Mann. Ich muss immer überlegen, wo du die Interviews zusagst. Ich dachte hier bei zwei Leuten, die zuhören, da
ist das noch überschaubarer.
Das ist überschaubarer. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir ähnlich war, dass es auch so einen Punkt gegeben hast, wo du gesagt hast, dagegen wehre ich mich nicht mehr. Dagegen kämpfe ich nicht mehr an. Und das dürfen wir im Leben häufiger machen, am besten täglich, am besten dürfen wir generell insolvent. Das heißt, immer diese Balance zu finden aus, natürlich,
ich muss Anbahnung, ich muss stark sein, auch mal durchhalten.
Ganz tolle Eigenschaft, aber viel häufiger auch akzeptieren, annehmen, reflektieren, loslassen. Männliche Prinzip, anstrengen, Kraft, bumm, weibliche Prinzip, loslassen, entspannen, Balance finden. Und für mich war das sozusagen nach 1,5 Jahren viel zu viel männliches Prinzip, viel zu lange Feuerwehrmann. Feuerwehrmann ist mega für ein paar Stunden, diese Fähigkeit. Für ein paar Tage, für ein paar Wochen. 1,5 Jahre ist zu viel. Keiner kann 1,5 Jahre ein Feuerwehrmann sein, ohne sich selbst zu verlieren, ohne die innere Kraft zu verlieren. Und dann muss es in so ein ganz anderes Extrem von völlige Hingabe, dann ist es halt so. Das Schlimmste, was mir passieren konnte. Und plötzlich dreht sich das Ding.
Ich bin immer noch perplex, also ich bin immer noch platt, also weil Das ist so krass. Ich sehe wirklich so viele Parallelen irgendwie, wenn ich höre dir zu und ich sehe mich selbst die ganze Zeit. Also das ist bisher noch nicht so vorgekommen. Umso schöner ist das aber und umso toller, auch da wieder zu zeigen, hey, Social Media, da kommen wir wieder auf das Thema zurück, in der Außendarstellung, ob das jetzt dein persönlicher Kanal ist, du postest, glaube ich, auch nicht so viel privat, also ziemlich gar nichts in meiner Wahrnehmung. Ich folge dir schon seit geraumer Zeit. Wir sind noch zusammen in so einer WhatsApp-Gruppe drin, mit vielen anderen Speakern, da bist du auch sehr zurückhaltend, was die Postings angeht. Du bist eher so privat zurückhaltend, was so Posting angeht, aber auch Creator, ne? Also auf deinem Kanal, von deinem Eventformat oder von der Firma, wird viel gezeigt, viel gepostet, Persönlichkeitsentwicklung und so viele schöne Dinge. Und dann gibt es aber auch solche Dinge, die man hintenrum halt nicht sieht, wo es aber wichtig ist, darüber zu sprechen, weil die gehören auch dazu.
Also dazu habe ich auch schon gesprochen, auch schon vor 15.000 Menschen, wo ich genau diese Erfahrung auch geteilt habe. Aber es stimmt schon tatsächlich. Ich habe tatsächlich, das ist schon spannend, ich habe tatsächlich, man merkt, ich bin jetzt kein verschlossener Mensch, glaube ich. Aber tatsächlich ist Social Media, da bewundere ich dich, ja, für deine Offenheit, für deine Verletzlichkeit, für das nach draußen gehen sozusagen. Und andere Influencer genauso. Weil tatsächlich, da habe ich Hemmungen. Das ist ganz spannend. Das ist, ich denke mir immer, was soll ich da erzählen, was die Leute interessiert? Ich will die doch nicht langweilen.
Ja, kenne ich. Kenn ich. Für mich war das auch ein krasser Wandel zu diesem, ich bin ein normaler Mensch eigentlich so, zu hin, mir folgen 2,5 Millionen Leute und hören zu, was ich sage und keine Ahnung und legen Wert drauf, was ich sage oder geben meiner Stimme irgendwie eine gewisse Macht. Das musste ich auch erstmal lernen, wie damit umzugehen. So. Oder als die ersten Personen kamen in der Öffentlichkeit, ich bin mit meinem Kind unterwegs, da kommt ein random Typ und will ein Bild mit mir machen. Ich dachte, mein Sohn so, Papa, wer ist das? Ich so, ich weiß nicht. Aber warum will der ein Foto mit dir? Ja, der kennt mich durch meine Videos. Was ich halt krass finde, ist, in Deutschland ist Coaching irgendwie gefühlt so ziemlich verpönt. Also wenn ich hier an Coaching denke und habe ich das Gefühl, so vor allem was so die alten Medien angeht, wird das immer verpönt, ob das jetzt ein Jan Böhmermann ist, der sich schon in der einen oder anderen Sendung über verschiedene Coaches lustig gemacht hat oder auch viele andere, die ich so höre aus meinem Umfeld oder Menschen, denen ich begegne. Wenn du dann hörst Coaching, so ist das dann immer erstmal so, jetzt hast du das ja Gefühl für mich in meiner Wahrnehmung massentauglich gemacht. Ich meine, du hast alleine auf deinem YouTube-Kanal Creator fast 1 Million Abonnenten, auf Instagram 100.000 Abonnenten und hast wirklich so die größten Namen, die es, glaube ich, gibt in der Szene im deutschen und europäischen Markt, auch weltweit, wenn ich jetzt Tony Robbins sehe, auf der Bühne gehabt. Wie hast du das geschafft in einem Land wie Deutschland, was ja doch sehr konservativ ist, was so viele Themen angeht, so neue Themen, das so zu etablieren? Also wie ist dir das gelungen?
Ja, also vielleicht, das ist so ein bisschen der zweite Faden, von dem ich vorhin gesprochen habe, der sich in mein Leben zieht. Ich habe mit 15 Jahren Persönlichkeitsermittlung kennengelernt. Jetzt müssen wir die Zeit ein bisschen zurückspulen, 15 Jahre, das war also mit 15 Jahren, vor 25 Jahren, das heißt Jahr 2000, auch da, ne, Social Media etc., noch nicht wirklich angekommen, noch konservativer, noch unbekannter, Coaching, das Wort wird kaum benutzt, also so Persönlichkeitsentwicklung, man kann da so, das ist eher so, du bist krank, du liegst auf der Couch und gehst zum Psychiater, mit dir ist was nicht in Ordnung. Das war eigentlich so die Haltung und alles das, was heute an Vorurteilen da ist in Bezug auf, was machen die da, funktioniert das, ist das nicht krank und braucht man das, ist so dieses Unverständnis, würde ich mal sagen, also mein Unverständnis im Sinne von, man versteht es nicht, das war viel intensiver als heute. Ich habe damals, mein Vater einen Burnout gehabt zu der Zeit, also so, heute, also hat man damals nicht so genannt, aber damals hieß es irgendwie, dem geht es nicht gut. Heute würde man sagen Burnout, Midlife-Crisis, Depression wahrscheinlich, also irgendwo eine Mischung aus allem. Und hat damals nicht mehr die Unternehmung verkauft, ist dann so ein Loch gefallen. Und das hat mich als Pubertät, kannst du dir vorstellen, der Vater, der starke Vater, das Vorbild, der Unternehmer, ist plötzlich irgendwie, kommt aus dem Bett nicht mehr raus, so mehr oder weniger. Das hat was mit mir gemacht. Und der ist zu Seminaren gegangen und hat plötzlich einen krassen Turnaround mitgemacht. Also so eine, innerhalb von wenigen Monaten irgendwie anderer Mensch. Und das hat er auf diesen Seminaren, da hat er einfach sich reflektiert, hat an sich gearbeitet und kam anders wieder. Und das hat mich neugierig gemacht. Und du sagst, wenn du willst, kannst du einfach mal mitkommen. Und dann bin ich mit 15 Jahren in Sommerferien zu einem 9-tägigen Seminar gegangen.
Von wem?
Tatsächlich war das ein Coach, ein alter Freund von meinem Vater, ein alter Mitunternehmer von ihm, der sich auf eine ähnliche Reise begeben hat. Und der hat so Seminare angeboten. Hans. Ist immer noch schön, der kommt jetzt wieder zum Festival, habe ich gestern noch geschrieben.
Ach echt?
Das ist für mich immer ein ganz, ganz krass. Wenn ich den immer auf dem Festival sehe, das ist so ein besonderer Moment immer für mich. Dann geht mir das hier ein ganz liebevoller, voller Mensch. So viel Nächstenliebe und so viel Interesse, anderen Menschen zu helfen, aus so einem ganz ganz tiefen Inneren heraus, aus einer ganz tiefen Wahrheit heraus oder Ehrlichkeit heraus. Und es ist immer schön, wenn ich den heute dann sehe, so 25 Jahre später, und er hat früher den Samen gesetzt, dass da heute 15.000 Menschen sitzen.
Ah, crazy.
Ja, ohne Hans würden da nächste Woche nicht 15.000 Menschen sitzen. Das ist immer so, wenn ich so das so, da kriege ich Gänsehaut. Und der ist bis heute, ich weiß nicht, wie viele Klienten er da hat, etc., aber zu sehen, dass der bis heute sozusagen macht er viele One-on-One-Coachings und begleitet Menschen ganz liebevoll, und zu sehen, was seine Arbeit quasi für direkt oder indirekt für einen Impact hat. Denn ich habe damals in diesem 9-tägigen Seminar das erste Mal mir so ganz banale Fragen gestellt wie: Wer bin ich eigentlich und was denke ich eigentlich? Und mir wurde sozusagen über 9 Tage,
damals warst du 15.
15, wurde mir, ich konnte alles, was ich jetzt sage, konnte ich damals gar nicht ausdrücken, ne, nach den 9 Tagen.
Ja, weil ich überlegt habe, wie ich war, als ich 15 war.
Ich war genauso, ne? Also glaub nicht, dass ich irgendwie da erleuchtet oder anders war oder sonst was. 0,0, sondern ich hatte voll mit Persönlichkeit, mit Coaching zu Hause. Ich bin liebevoll aufgewachsen im tollen Elternhaus, aber ne, da war jetzt nicht irgendwie Coaching, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung irgendwie ein Thema, ne? Sondern plötzlich saß ich da beim Seminar und dann so, ja, was hast du denn so für Glaubenssätze über dich und über Schule und was wünscht dir eigentlich anders im Leben? Und das ist gute Frage, da hat mich vorher keiner gefragt. In den 15 hatte ich mich selbst auch nicht. Und in diesen 9 Tagen, das war natürlich ein systematischer Prozess, wo man immer mehr Verbindung zu sich aufnimmt, zu seinen Gefühlen, zu seinen Bedürfnissen, man Glaubenssätze versteht, die Glaubenssätze schafft aufzulösen, mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Und am 9. Tag macht man eine Meditation. Dieser lange, so wahrscheinlich 2-3 Stunden waren das, wo man so ganz tief bei sich ankommt, so richtig in der kompletten Ruhe, in der kompletten Kraft und einfach nur bei sich ist. Und das war so, ja, alles, was ich jetzt sage, beschreibt schon wieder nicht, weil es einfach schwer beschreibbar ist. Das war so tiefer innerer Frieden, den ich gespürt habe. So eine Form von Nichts, aber im positiven Sinne Nichts. Einfach nur Dasein, also wirklich so ganz, ganz tiefe Ruhe. Und da habe ich so richtig gespürt, wie viel Potenzial in mir ist. Also Potenzial im Sinne von, dass alles in mir ist. Dass alles, was ich wünsche, Bedürfnisse, was ich erreichen möchte, alles, was ich bin, nicht bin, das ist alles in mir. Und es ist nur ich, es liegt nur an mir, ob das jetzt rauskommt, ob das geschieht oder nicht. Was ich über mich denke, was ich über andere denke, wie ich mit mir umgehe, mit anderen. Das ist alles angelegt in mir. Und ich habe immer gespürt, das ist nicht nur ein Phänomen, was ich habe, sondern ich habe gecheckt, ach krass, das ist bei jedem so. Es war so ein krasses Erlebnis. So, und nochmal, ne, in dem Moment habe ich das gefühlt. Wenn du mich 3 Wochen später gefragt hättest, hätte ich dir irgendwas von Fußball und Mädchen und keine Ahnung was erzählt, ne, und war wieder betrunken auf einer Party. Also ich bin danach nicht als Mönch ins Kloster eingezogen, sondern aber dieses Erlebnis, das hat sich so eingebrannt, das habe ich nie wieder losgelassen. Habe dann nach 2 Jahren mal wieder ein Seminar gemacht, dann mal wieder 2 Jahre nicht. Dazwischen auch ein sehr normales Leben geführt als 16, 17, 18-Jähriger. Aber das hat mich, das ist sozusagen, ist immer dran geblieben. Und immer als ich so das Gefühl hatte, so im Alltag, da wird gerade ein bisschen mehr gehen oder da nerven mich gerade Dinge oder ich hätte gern mal irgendwie die erste Freundin, die anderen haben Freundin, ich irgendwie nicht, blöd. Mein Job, ja, ist ganz cool, aber ist es das, was ich auf Dauer machen will? Nee, da habe ich mich selbstständig gemacht und so weiter. Also ich bin dann immer wieder dahin gegangen, um mich wieder neu auszurichten, um wieder diese Energie, diesen Frieden, diese Klarheit, diese Entscheidungsfähigkeit, diese Schöpferkraft, könnte man auch sagen. Ne? Damals den Zappa, als ich ihn gegründet habe. Das war ein Abend, ich habe mir eine Broschüre durchgelesen, habe an dem Abend entschieden, das mache ich. Und das war so klar. Das mache ich. Ein halbes Jahr später war die Eröffnung. Mit allen Herausforderungen, Widerständen, die man in 6 Monaten als 19-Jähriger ins Hubbit zu eröffnen, aber weil es einfach klar war. Ich hatte ein paar Monate vorher ein Seminar besucht. Ja, so, und das habe ich so, das hat mich nie wieder losgelassen. Und ich habe damals, ich konnte damals nicht drüber sprechen, weil ich A, nicht in der Lage war, das auszudrücken, aber mein Umfeld, die Gesellschaft an sich, aber speziell weil man nur bei mir mein Umfeld, meinen Schulkollegen, meinen Freunden mit 16 konnte ich ja nicht irgendwie erzählen, ich habe da so ein Seminar gemacht und da haben wir uns Glaubenssätze und meditiert und ich weiß nicht, was wir da so, also da
wollte ich mit Schäden
und drauf hinausgehen. So, das heißt, ich konnte das gar nicht leben. Ich habe das dann auch im Alltag nie irgendwie angewendet oder so. Das war so fern und das war so weit weg von normal, dass ich damals gedacht habe, das ist so verrückt, dass das nicht normal ist. Ich habe es nicht verstanden und habe gesagt, das muss irgendwann normal werden.
Also das riecht dieses Outside-of-the-Box-Denken so, was du an den Tag gelegt hast, was ja nicht normal war.
Outside-of-the-Box, diese ganz einfachen Techniken, das war ja kein Rocket Science, das war ja nichts Verrücktes.
Aber es war in der Masse nicht da. Also
genau,
war nicht,
und das habe ich nicht verstanden, das ist so gut. Weißt du, wir machen so viel, wir kümmern uns um so viele Sachen. In der Schule hat man mich mit so viel Schrott belästigt.
Oh je, ich glaube, allein darüber können wir im Podcast reden.
Ja, gequält. ironischerweise, ich hatte damals ein Höllenfach, war Französisch. Das hat mir meine halbe Jugend versaut gefühlt.
Was hast du eigentlich?
Fachabitur.
Okay.
Nachher dann immer noch mal nebenbei studiert. Aber ich bin fast mal sitzen geblieben wegen Französisch, wegen der 6. Also nicht wegen der 5, sondern wegen der 6. So, das hat mir, das, da habe ich schlafen, also das ist Hölle. Witzigerweise, die Lehrerin, ich hatte fast die meiste Zeit die gleiche Lehrerin.
Hat das erste Sandwich bei dir gekauft?
Nee, die war auch Klientin bei Hans.
Nein.
Das war witzig, totaler Zufall.
Aber ihr wart nicht im selben Sinne.
Nein, okay. Das wäre es noch gewesen. Da hätten wir viel heilen
können. Mit meiner Französischlehrerin für die Kinder, die aber, etwas durchfahren lassen.
Ja, aber das war aber es kommt für nächstes Mal auf Stöckskin. Aber was ich sagen möchte, da ist so diese, deine Frage war, dieses Mainstream-Machen.
Ja.
Das ist witzig, das checke ich heute erst. Das ist also nicht heute hier, sondern so die letzten Jahre, es ist mir bewusst geworden, das ist damals entstanden. Das ist damals entstanden, dieser Wunsch, das in den Mainstream zu bringen. Ich habe dann immer mehr Seminare gemacht, ich habe unterschiedliche Mentoren gehabt, unterschiedliche Seminare besucht, Experten verfolgt, von denen gelernt, in unterschiedlichen Phasen meines Lebens. Eine ganz prägende Person war dann Robert Betz beispielsweise, der so vor 15 Jahren so der erste große Life-Coach in Deutschland war. Unglaublich tolle Arbeit, unglaublich toller Mann, der via Persönlichkeitsentwicklung versteht, lehrt, die Philosophie dahinter einfach sehr, sehr viel Essenz sozusagen, sehr unterhaltsam, sehr prägnant auf den Punkt bringt. Da habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Die hat mich nochmal über 9 Monate wirklich unglaublich weitergebracht. Also das war für mich nochmal so ein gefühlter Quantensprung, weil ich das erste Mal nicht irgendwie eine Woche Seminar, wieder Alltag, sondern über 9 Monate. Es war wirklich wie so ein großer
Veränderung. Wie auch ein Stück weit, wenn man das so.
Ja, kann man auch Therapie nennen. Witziger, es war eine Therapeutenausbildung. Also ich sage Coaching-Ausbildung immer, weil für mich ist es eigentlich alles Coaching.
Das Gute ist, ich habe jetzt einfach mal
das Wort Coaching war damals auch noch nicht so wie es heute war. Deswegen hat man es Therapieausbildung genannt, aber am Ende des Tages alles das Gleiche. Alle Kritiker dürfen jetzt unter kommentieren, dass Coaching und Therapie nicht das Gleiche ist. Im Kern ist es dann
sicherlich.
Im Kern ist es für mich das noch. Und tatsächlich ist daraus immer mehr dieser Wunsch entstanden. Und da habe ich das erste Mal dann Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum zusammengebracht. Ich bin dann sein Geschäftsführer geworden innerhalb von wenigen Monaten. Und es war damals, wie gesagt, so der größte am Markt. Es war eine unglaublich für mich inspirierende, bereichernde Zeit, diese Menschen zu unterstützen, als Geschäftsführer dieses Unternehmen mit aufzubauen. Und dann kam im zweiten Schritt sozusagen Gedankentanken damals Greater, dass ich dort eingestiegen bin, weil Stefan, der Gründer, quasi nicht so der Unternehmertyp ist, nicht so der Managertyp ist. Und er hatte so ein kleines Team aufgebaut, die ersten kleinen Events gemacht und meinte, Alexander, mach du das mal lieber. Und bin dann eingestiegen, seitdem sozusagen leite ich das Unternehmen. Er hat sich dann sozusagen Stück für Stück vor 10 Jahren rausgezogen. Und da ist so diese Idee von coole Impulse, coole Vorträge, eine neue Bühne geben, damals sehr schnell schon Podcast, YouTube, da haben wir früh mit angefangen, aber eigentlich im Kern war es immer mein Wunsch, eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, tiefgreifendere Programme. Deswegen haben wir dann angefangen, eben Coaching-Programme zu entwickeln, sehr tiefgreifende Programme, auch dann unter anderem deswegen, aber auch, weil wir international gegangen sind, die Umbenennung zu Greater, weil wir nicht mehr nur Speaking-Impulse gemacht haben, sondern eigentlich ganze Coaching-Programme, das ist eigentlich unser Kern, entwickelt haben mit den führenden Coaches in Deutschland und international. Und es war immer der Wunsch eigentlich gute Qualität. Also wirklich, dass ich 25 Jahre unterschiedlichste Richtungen von Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, hört sich immer so technisch an, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, also was macht uns erfüllt im Leben? Was ist unser, wie kann jeder seinen Weg finden, die Verbindung zu sich, zur Erfüllung, was macht uns glücklich, was macht uns wirklich erfüllt? Da gibt es unterschiedlichste Wege, dahin zu kommen. Jeder steht am anderen Punkt, jeder reagiert auf andere Richtung, Philosophien anders. Jeder hat so Experten, wo er sagt, so, da connecte ich mit. Einfach die besten Experten mit einer hohen Qualität und das dann unterhaltsam, in der guten Qualität, auch in Bezug auf tolle Inszenierung. Es muss Spaß machen. Es darf so aus dieser, ich nenne es mal Unprofessionalität oder Unentwicklung der Branche. Es gab keine guten Videos, es gab kein Social Media in diesem Bereich. Vor 12, 13 Jahren, vor 10 Jahren oder wenig, das sozusagen zu professionalisieren, professionelle Events zu machen, tolle Bühnen zu schaffen, den besten Experten diese Bühne zu geben, auf YouTube zu verlängern, den Content, auf einen Podcast vor 10 Jahren da waren wir in unserer Zeit ein Stück weit voraus. Das hat mich unglaublich angetrieben, aus dieser eigenen Erfahrung raus, das möglichst Menschen zugänglich zu machen und dann auch meinen sozusagen Trieb nach Projekten, Umsetzung, Inszenieren, dieses Event-Orga, das, was ich schon in den frühen Jahren hatte, das ist natürlich auch so ein Antrieb im positiven Sinne, aber auch eine, ich kann gar nicht anders, also ich kann nicht anders als Dinge anschieben und machen wollen sozusagen. Das ist sehr stark auch ein Antrieb in mir, im Positiven sozusagen auch wieder manchmal im Negativen, wenn ich das zu sehr auslebe. Das ist ein Stück weit das, was, glaube ich, dazu geführt hat, das war jetzt, sorry, eine sehr lange Antwort auf deine Frage, warum, glaube ich, wir das, du hast es gesagt, mit auch massenfähig gemacht,
genau,
Mainstream gebracht haben, weil es, glaube ich, an der Zeit war, weil es gebraucht wird. Und du hast quasi auch kritisch gefragt, ne? So dieses, obwohl es sozusagen, ich glaube, da ist,
also warum hat das so einen negativen Stempel in Deutschland? Also das, mir begegne das immer wieder.
Ich würde sagen, zwei Gründe für mich, zwei wesentliche Gründe. Und ein Grund, glaube ich, da dürfen wir, also und beide Gründe, also da bin ich kein Opfer, ne? Und Greta ist kein Opfer und die Branche ist auch kein Opfer. Ich glaube, das ist diese Opferhaltung und die Medien und das. Und ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Und auch die Gesellschaft. Erst einmal, alles, was wirklich neu ist, was man nicht versteht, und dann wird es immer größer im Sinne von, ich kriege immer mehr davon mit und dann stehen diese Events und immer mehr Content. So, ich glaube, viele verstehen nicht, was das bedeutet. Die haben vielleicht auch Angst vor der Persönlichkeit, Angst vor Veränderung. Das ist total menschlich, das ist total normal. Angst vor was so Neuem, vor du selbst bist verantwortlich. Was verstehen viele? Du selbst bist schuld. Nee, Verantwortung und Schuld ist ganz was anderes. Schuld ist eine Wertung drin. Du bist schlecht. Nein, du bist verantwortlich für das, was du, wie du dein Leben wahrnimmst. Du bist nicht verantwortlich fürs Wetter. Du bist aber verantwortlich, wie du sonst aufs Wetter reagierst. Du bist nicht verantwortlich für den Ukraine-Krieg. Du bist aber verantwortlich, wie du auf den Ukraine-Krieg reagierst. Allein so ein Verständnis zu haben, was ist der Unterschied? Das ist kein Vorwurf, auch da wieder, das ist keine Schuld. Aber die Leute können häufig im ersten Moment, weil sie es nicht beigebracht haben in der Schule, ich bin selbst in vielen Bereichen Opfer meiner Umstände. Ich war Opfer von Covid. Ich bin Opfer von Mitarbeitern, die mir auf die Nerven gehen. Ich bin Opfer von Kunden, die mir manchmal auf die Nerven gehen. Ich bin Opfer von Dingen. Wenn es wirtschaftlich nicht so läuft, wenn ich Probleme habe, bin ich Opfer davon. Ich gebe Macht ab. Ich reagiere darauf näher. Das ist meine Verantwortung. Ja?
Und wie du darauf reagierst.
So, das heißt, Menschen sind erstmal nicht wahnsinnig scharf darauf, für alles verantwortlich zu sein. Nochmal, nicht für alles im Augen, sondern für wie ich darauf reagiere.
Ja.
Ne? So, das heißt, erst einmal ist, glaube ich, wenn es um Coaching und Persönlichkeitsentwicklung geht, ist da viel Berührungsangst. Und die verstehe ich. Im Alltag rege ich mich auch manchmal darüber auf oder denke, Mensch, wo ist das Problem? Aber das verstehe ich erstmal. Und dann gibt es auch Coaches oder wenn ich Dinge sage, ich habe bestimmt heute schon Dinge gesagt, die waren nicht ganz klar. Da habe ich mein eigenes vielleicht mit reingebracht. Da habe ich vielleicht Dinge nicht aus vollem Herzen erklärt, sondern da war dann Ego dabei. Vielleicht habe ich Dinge gerade gesagt, die waren nicht sauber reflektiert. Das stößt dann mit dem anderen auf Resonanz, auf der Rede über Persönlichkeitsentwicklung, über glücklich sein, aber scheint ja selbst nicht glücklich zu sein. Man ist auch selbst immer sozusagen, jeder Coach, jeder Experte, jeder, der darüber redet, ist nicht perfekt. Das heißt, man weiß auch nicht genau, wem glaube ich jetzt was? Ist das jetzt wahr? Ist das nicht wahr? Was davon kann ich annehmen? Weil das ist so ein sensibles, persönliches Thema, dass es vielleicht auch gesund ist für den Mensch, nicht so offen zu sein allem gegenüber, was mir da draußen erzählt wird, dass ich auch einen gewissen Filter einbaue, dass ich sage, halt, stopp, da bin ich erstmal kritisch. So, und jetzt kommt ein zweiter großer Teil. Also das ist so für mich so der eine Grund, so dieses, es ist einfach emotional erst einmal ein Stück weit eine Bedrohung, wenn man sich ganz intensiv anfängt, sich mit sich auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das wert ist und dass wir früher oder später alle nicht so richtig drum herum kommen, uns damit auseinanderzusetzen, wenn wir wirklich werden wollen, wenn wir ein Leben leben wollen, wo wir hinterher drauf zurückschauen und sagen, geile Reise, nächstes Mal mache ich es noch geiler, aber war schon echt cool. So, der zweite Punkt, wir haben in der Branche Leute, die einfach einen Scheißjob machen.
Und da automatisch dann eben durch die paar schwarze Schafe eine ganze Branche dann im Prinzip über einen Kamm geschert wird.
von einzelnen Journalisten wird es so gemacht. Könnte ich jetzt auch Beispiele geben von Berichterstattungen, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht fair, das ist journalistisch unsauber, es ist überspitzt, es ist polemisch. Ja, du bist da sicherlich ein Beispiel, wo sozusagen die großen Zusammenhang gerissen werden, wo einzelne Dinge genommen werden. Es ist ein ganzes Spektrum da. Es wird ein Ding genommen, daran gezoomt, aber es wird nicht das gesamte Spektrum. Das ist Effekthascherischerei. Das ist Polemik, das ist journalistisch flach. Es funktioniert, es klickt und so weiter. Die Leute wollen das lesen, ist eine Daseinsberechtigung. Ist aber auch erstmal auch wichtig, dass wir kritisch hinterfragen, dass wir eine Presse haben, die kritisch sind. Aber es wird überzogen. Das heißt, es ist aus meiner Sicht dann immer, oder nicht immer, häufig unverhältnismäßig, unangemessen. So, jetzt kommt's, aber wir haben halt auch Experten, ich nehme mich damit rein, wir sind nicht perfekt bei Greater, wir machen auch Dinge, die kritikwürdig sind. Ja, nicht, dass wir das absichtlich machen, sondern ne, keiner ist perfekt.
Am Ende des Tages sind wir Menschen. Also ich glaube, die dich kritisieren, sind auch nicht perfekt. Auf der anderen Seite.
Ja. Es gibt aber auch, und da will ich uns explizit nicht mit reinnehmen, also ich habe da ein sehr reines Gewissen, es gibt aber Anbietermarkt, wo ich auch denke, ich weiß nicht, was deren Motive sind. Ich weiß nicht, warum die so vieles machen. Ich weiß nicht, ob ich die Art und Weise, wie sie auftreten, wie sie Inhalte verpacken, wie sie vielleicht auch Marketingvertrieb machen, weiß ich nicht, ob ich dahinter stehen kann. Oder teilweise kann ich sagen, kann ich nicht dahinter stehen. Wo man nicht weiß, was ist ihr Hauptantrieb, wie sauber ist das und so weiter. Wo man auch hinter den Kulissen ich halt auch vieles natürlich mitkriege, was jetzt nicht jeden Tag in der Zeitung steht. Und viele wirst du bei uns nicht finden auf unseren Bühnen. So, und das ist ein schmaler Grat, ne? Da kann ich, sage ich auch nicht, dass jetzt jeder, der auf der Bühne steht, nicht 100% hinterstehen kann. Und jeder, der nicht bei uns ist, weil wir es vielleicht nicht wünschen, auf keinen Fall geht und zu Recht kritisiert ist. So weit würde ich auch nicht gehen. Jeder muss ja seine eigenen Maßstäbe haben. Und ich kann auch nicht alles über jeden Experten wissen, wenn 150 Menschen auftreten. Da ist auch mal ein Nachhinein, ich denke, boah, muss nicht mehr sein. Was ich nur sagen will, ist, es ist gut, kritisch zu sein. Es ist auch gut, dass die Medien kritisch sind. Und ich kann dir Artikel nennen, die sehr kritisch sind, die ich sehr, sehr gut finde. Weil ich das sehr authentisch finde, weil ich das sehr auch fair, es ist häufig dann hart, aber es ist fair, es ist angemessen, es ist berechtigt. Und es gibt Berichterstattung, wo ich das Gefühl habe, das ist echt unfair, das ist unseriös, das ist, ich kenne dann auch Hintergründe, das ist reine Effekthascherei. Da ist jemand, der ein richtiges Problem damit hat, ein Journalist, der vielleicht selbst schlechte Erfahrungen hat, der vielleicht selbst nicht die glücklichste, reflektierteste Person auf diesem Planeten ist und dann anfängt sozusagen, sich eine Geschichte zu kreieren, die auf sein Narrativ, auf seine eigene Überzeugung passt und jemand anfängt oder eine Branche anfängt, in die sozusagen eine Ecke zu stellen, um selbst daraus irgendeinen Genuss oder irgendeine Befriedigung zu ziehen. Und das ist schade und das ist natürlich, beeinflusst natürlich dann Menschen und geht auf Resonanz bei Menschen, die denken, siehst du, habe ich doch gewusst. Oder die vielleicht sogar gute Erfahrungen gemacht haben, aber dann merken, oh, man muss aber vorsichtig sein. Deswegen, wir brauchen das, aber es ist, glaube ich, nicht immer in einem fairen angemessen. Aber gleichzeitig, und weiß ich, welche Erfahrungen du da gemacht hast, du hast ja auch da ein bisschen was abbekommen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da finde ich schon immer wichtig, was ist dein Anteil daran? Was ist deine Verantwortung, dass es dazu gekommen ist? Das frage ich mich immer, auch in schlechten Situationen, wo ich denke, jetzt werde ich unfair behandelt. Es ist unangemessen, aber trotzdem nicht voll in die Opferhaltung zu gehen, sondern es ist sogar ganz unangemessen. Ich weiß, warum der andere das macht, finde ich auch nicht fair, aber was habe ich dazu beigetragen? Und dafür die Verantwortung zu übernehmen, das finde ich unglaublich wichtig.
Da muss ich jetzt gleich mal spontan den Ball zurückspielen. Und zwar hast du ja gerade gesagt, dass ich ja die letzten Monate auch so meine Erfahrung mit der Presse machen durfte, in eine Richtung, die nicht ganz so schön war. Umso krasser finde ich jetzt persönlich, jetzt wo wir schon hier sitzen, in dieser Ruhe, dass du den Mut hattest zu sagen, was viele andere Veranstalter, die kleinere Events machen wie du, mir trotzdem die Bühne zu geben, zu sagen, ich nehme den trotzdem mit auf die Bühne und ich gebe und nicht auf eine kleine Stage irgendwie, sondern auf die Mainstage vor 15.000 Leuten, gebe ich ihm die Möglichkeit, ein Interviewformat zu führen. Das ist schon krass mutig so, ne? Und du hast ja auch, glaube ich, ein bisschen Gegenwind bekommen. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen telefoniert diesbezüglich. Woher diese Haltung? Und was ich auch gemerkt habe, wenn ich mit dir gesprochen hatte oder als wir telefoniert haben, ist, du hast gegenüber vielen, vielen anderen Menschen eine krass reflektierte und neutrale Haltung, wenn du irgendwas liest in den Medien. Also woher der Mut oder woher, dass du sagst,
das letzten Punkt habe ich nicht verstanden. Ich habe eine krass.
Du hast eine krasse, also eine neutrale, reflektierte Art, Artikel durchzulesen. Also ich habe schon gemerkt, so, du hast ja auch gesagt, so, du weißt, wie Medien ticken, du weißt, wie du manche Dinge so aufnehmen musst. Ne? Und das habe ich in den letzten 9 Monaten, wo ich damit jetzt konfrontiert war, vielleicht an einer Hand kann ich es abzählen von den Personen, die mich darauf angesprochen haben. Und einer davon ist auch Main Speaker bei dir, witzigerweise. Damals, als es bei mir losging, 4 Tage später, der hat mich persönlich angerufen, und zwar Tobias Beck. Und direkt, hey, Tommy, ich bin bei dir. Ich kenne das. Wenn du Hilfe brauchst, und hat mir dann so einen WhatsApp-Text geschrieben.
Also ich habe gerade über Erfahrung und ich habe da noch Hintergrundinformationen gesprochen.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel Berichterstattung über den gerade genannten, auch Freund von mir und Speaker, mit dem wir seit vielen Jahren arbeiten, der bestimmt nicht alles richtig gemacht hat.
Ja.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kenne Tobias Beck beispielsweise, kenne ich seit 9 Jahren. Sehr gut, über viele Jahre immer wieder ganz eng zusammengearbeitet, freundschaftlichen Austausch in hohen Phasen, aber auch in tiefen Phasen. Und nochmal, der hat jetzt gar nicht zu tief rein, will jetzt sozusagen das jetzt ausbreiten. Ich könnte genau sagen, was ich glaube, wo er Fehler gemacht hat, wo er Dinge gemacht hat, die so nicht super sauber waren. Jetzt kommt's. Aber die großen Vorwürfe, die stattgefunden haben, jemand moralisch grundsätzlich in Frage zu stellen, wertetechnisch grundsätzlich in Frage zu stellen, das ist so unangemessen bei dieser Person, weil ich ihn so gut kenne und weiß, warum er das macht, wie er es macht, mit welcher Haltung er das macht. Ja? Und das ist das, was ich meine. Ne? Man nimmt einen Menschen, der 100% so ist, wie er ist, und nimmt sich sozusagen die 2%, die 3%, die nicht vollkommen sind sozusagen, zoomt da rein. Und das kann ich bei jedem Menschen machen. Ich kann dir über jeden Menschen einen riesen Skandalartikel schreiben, der auch nicht gelogen ist. Das sind ja ganz wenig Dinge, wo ich sagen würde, bei so einer Berichterstattung, bei uns wurde auch mal berichtet, die gelogen sind. Ich habe einmal einen Artikel hatten wir, da waren wir nur eine Randnotiz sozusagen, aber das war ein sehr großer Zerriss sozusagen. Ich habe den Artikel durchgehabt und gesagt, da ist nichts, was ich erkennen kann, was gelogen ist. Aber das Narrativ, die Darstellung, das Bild, was erzeugt wird, die Interpretation des Journalisten von dem, was man tut etc., war so überzogen. Das ist das Spannende. Ne? Und das kann ich dir bei jedem Menschen machen. Ich kann dir über den liebsten Menschen der Welt, kann ich dir einen Aspekt nehmen, mach den groß, mach ein Narrativ drumherum und du denkst, oh Gott, wie kann man nur? Was ist in einer Gesellschaft, die heute sozusagen, wo Leute Angst haben, gecancelt zu werden, Angst haben, Shitstorm zu kriegen, wo so viel sozusagen Transparenz herrscht, jeder seinen Senf überall dazugeben kann, das auch noch anonym, wo es so ein paar Themen gibt, die quasi, wo man plötzlich eine Persona non grata ist, gibt es so ein paar Themen, wo du, wenn du in der Ecke stehst, dann ganz, ganz schwierig wird. In so einer Welt, das ist immer herausfordernder, glaube ich, da offen zu sein, authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Und es ist auch für einen Veranstalter, der 150 Speaker, kann ich dir sagen, ist das echt ein Drahtseilakt, weil ich sehe schon eine Verantwortung bei uns. Wir machen Persönlichkeitsentwicklung, sind kein Business Talk. Wir machen Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe gerade von der Sensibilität gesprochen. Das ist sehr, sehr persönlich. Es geht sehr stark darum, eine Offenheit zu erzeugen, eine Sensibilität. Es geht einfach um sehr tiefe Themen, was sehr, sehr persönlich ist, was sehr sensibel ist bei den Menschen. Und da sehe ich mich auch ein Stück weit als Filter. Wen lasse ich auf die Bühne, wen nicht und so weiter. Und wie gesagt, da sind wir auch nicht vollkommen in dem Sinne. Das ist auch schwierig. Ich glaube schon, dass wir da einen ganz guten Gradmesser haben. Und dann haben wir dich eingeladen und dann kam Berichterstattung. Dann kam plötzlich ein Shitstorm. Shitstorm ist ein großes Wort. Nein, es kam mehr Kritik, als wir kennen, über Announcements, über Social Media. Und da sind wir sensibel und merken, was ist denn da los? Dann beschäftigt man sich damit. Und da habe ich dich angerufen und habe gesagt, du, erzähl bitte mal, ne? Ich habe dir sehr transparent, glaube ich, gesagt, was wir wahrgenommen haben. Und ich wollte wissen, wie hast du das empfunden? Was kannst du mir dazu sagen? Weil ich nicht mein Urteil nach einem Artikel von irgendeiner Zeitung, von einem Journalisten sozusagen fällen möchte. Und mir war ganz wichtig zu verstehen, was ist dein Anteil daran? Erinnerst du dich an das Gespräch?
Deswegen habe ich das gerade gesagt. Ja, das fand ich faszinierend.
Also du bist dein Anteil daran. Also kannst du den erkennen? Kannst du mir den nennen? Was hast du geändert? Und dann aber auch, und das war für mich auch sehr nachvollziehbar, wo sagst du, den Schuh ziehe ich mir nicht an von den und den Punkten und oder die Verhältnismäßigkeit und so weiter. Und das war für mich sehr nachvollziehbar. Und was ich dann noch toller fand, als du total offen warst, darüber zu sprechen. Weil das sind, glaube ich, die Momente, die spannend sind. Es ist toll, dass du einen tollen Erfolg hast als Influencer, da werden wir auch drüber sprechen. Aber das Spannende ist doch, wie gehst du mit solchen Situationen um? Bist du dann das Opfer der Medien und alles ganz schlimm und so weiter? Und ja, das kann man auch medial bespielen, dass man auch deutlich macht, wo es mal nicht stimmt. Aber auch gleichzeitig, was ziehst du raus? Was hast du daraus gelernt? Wo warst du? Und wenn ich sage, 1,5 Jahre Krise, Feuerwehrmann bei mir, und dann habe ich den Turnaround gemacht. Ich habe in den 1,5 Jahren ganz viele Dinge ganz toll gemacht. Und ich habe viele Dinge, war ich nicht bei mir. Da habe ich Dinge gemacht, die nicht gut waren für mich, für mein Umfeld etc. Da war ich nicht in meiner Kraft. Da habe ich einfach Dinge, da war ich einfach kein, also verhältnismäßig. Und deswegen, da musste ich Dinge ändern. Die habe ich geändert. Und aus diesen Phasen zu lernen, aus diesen, wenn man überpaced, wenn man zu schnell erfolgreich wird, du hast gerade gesagt, Erfolg über 25 Jahre. Ich habe da teilweise Phasen gehabt, wo der Erfolg plötzlich zu stark gestiegen ist. Das gleicht sich meistens wieder aus, weil es, glaube ich, eine Herausforderung ist, damit umzugehen, mit so einem Erfolg plötzlich, mit mehr Reichweite, mit mehr, keine Ahnung, Impact etc. Ich rede jetzt von mir tatsächlich, ich glaube aber, dass das auf andere sozusagen auch anwendbar ist. Und da darf man, glaube ich, reinwachsen. Da darf man, so wann wächst man? Meistens wächst man dann doch auch an den Erfolgen. Aber ich kann sagen,
nicht nur gewachsen
an den Herausforderungen, die dann als Misserfolge abgestempelt werden oder empfunden werden. Aber das sind ja am Ende des Tages, klar, fühlt sich an wie ein Misserfolg. Herausforderung ist dann, kann man im Nachhinein immer schön sagen und hört sich viel netter an.
Sowas wie Rückblick betrachtet, immer so zu sehen oder darüber zu sprechen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du dich darin befindest, ist es dann so, oh, diese Last, ne, die auf einem drauf ist, so, der dann gerecht zu werden. Aber danach gehst du ja immer stärker raus. Das ist das Witzige. Also, egal mit wie vielen Leuten ich spreche, so, in dem Moment, wo du denkst, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ist mir alles zu viel, dann danach merkst du dann auf einmal, so, die Leute haben eine neue Kraft, sind stärker als davor, bevor sie durch den Pain durchgegangen sind. Und deswegen finde ich es so toll, dass du Creator ins Leben gerufen hast und dass du das so massentauglich machst, weil ich glaube, diesen Stempel, den wir so ein bisschen in der Öffentlichkeit haben, so auch jetzt bedingt durch schwarze Schafe, was wir vorhin hatten, oder auch, weil man vielleicht auch selber nicht besser kennt oder weiß, weil man irgendwie dann vielleicht als Scharlatan abgestempelt wird oder was machen die da, die tanzen und singen auf der Bühne. Und ich glaube, das ist eher damit auch zurückzuführen, dass man das nicht kennt oder nicht weiß, was ist das.
Und das ist ja spannend. Ich meine, da kommen ja 15.000 Menschen zusammen. So, ne? So das sind... Es ist wirklich aber der Querschnitt der Gesellschaft. Von jung bis alt, von, keine Ahnung, alle Berufsgruppen. Wir haben da wirklich extrem erfolgreiche Unternehmer, Ärzte. Wir haben da die Hausfrau, die sich nach 2 Kindern, die jetzt aus dem Gröbsten raus sind, denkt, jetzt bin ich mal dran. Also wir haben da wirklich, ne, von der Bühne von irgendwie einer Laura Seiler über einen Tony Robbins, über einen Markus Lanz, über einen Christian Wulff, über Immo Tommy. Wir haben da wirklich... So eine Verona Poth, die zum zweiten Mal kommt. Wir haben da so viele unterschiedlichste Menschen, die ihre Erfahrungen teilen, die ihre Sicht auf das Leben, auf die Dinge, was macht am Ende des Tages erfolgreich, glücklich, erfüllt. Und Menschen, die da hinkommen, selbst die Kritischen, die denken, ich schaue mir das mal an, oder die mitgenommen werden, das sind ja die glaube ich, am liebsten da, ne, die so,
ich musste mit sozusagen, ich bin Anhang.
Das ist so spannend, wie die diese 2 Tage erleben, was da für eine Dynamik passiert. Und allein schon, meistens ist es schon so, um 10 Uhr beginnt dann die Eröffnungsshow, da ist schon so eine interessante Atmosphäre, so eine gute Atmosphäre, so eine Offenheit, so eine Positivität, ja, so ein Momentum, was da entsteht, das ist einfach schön zu sehen, dass man sich einfach nur darauf einlassen darf und die Leute spüren ja, ob es ihnen gut tut oder nicht, ob es irgendwie ehrlich ist, ob es authentisch ist, ob es was Positives ist oder ob es irgendwie eine komische Show ist, die da abgezogen wird.
2 Dinge, die mich jetzt noch interessieren. Bist du jetzt am neuesten auch TV-Produzent oder irgendwie Director, weil da ist jetzt was passiert. Und zwar kam ein Film raus über Tony Robbins, wo du ja nicht maßgeblich unbeteiligt bist an der ganzen Sache.
Ja.
Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, tatsächlich haben wir dieses Jahr angefangen, Filme zu produzieren. Wir haben halt viele Vorträge produziert über viele Jahre, Interviews, so wie du auch, Podcasts. Haben immer mal auch viel Webinare gemacht, Online-Events. Aber tatsächlich sind Filme nochmal eine ganz, ganz neue Form, also für uns, nicht auf der Welt, es ist eine der ältesten Formen der Medien wahrscheinlich überhaupt. Dokumentationen sind es am Ende des Tages wirklich. Nochmal Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Menschen, Erlebnisse von Menschen, Transformation von Menschen nochmal viel besser darzustellen. Ich kann hier viel erzählen, wenn wir jetzt, anstatt dass ich erzähle, eine Dokumentation hätten über alles, was ich dir gerade erzählt habe, wie ich als 15-Jähriger
auf jeden Fall besser zu visualisieren.
So, ne, mit damals Stimmen von Wegbegleitern von mir, wie ich da das Sandwich-Restaurant eröffnet habe. So, das wäre lebendiger gewesen, das wäre schöner gewesen. So, das ist jetzt ein bisschen aufwendig, dann für dieses Gespräch zu produzieren, aber das letztendlich war das Ziel. Über Dieter Lange haben wir einen Film produziert, über Tony Robbins haben wir einen Film produziert, um genau das erlebbar zu machen. Wer sind eigentlich die Menschen dahinter? Dieter Lange, Tony Robbins, was ist deren
auch viel behind the scenes dann auch?
Viel behind the scenes, viel Wegbegleiter, viele Menschen, die diese Menschen kennen, die die Seminare kennen. Da haben wir mit Dieter Lange einen 60-minütigen Film produziert. Mit Tony Robbins durften wir einen Zuschlag bekommen, nach 10 Jahren nach der bekannten Netflix-Doku I'm Not Your Guru die nächste Dokumentation über ihn zu machen. Ich kenne ihn jetzt seit ein paar Jahren. Wir veranstalten ja sein größtes Event in Europa, das UPW, das Unleash the Power Within, das jetzt immer im September in Köln stattfindet. Da haben wir auch viel Material genutzt von den Seminaren, wo man wirklich sehen kann, wie er mit Menschen arbeitet. Und bin bei ihm gewesen in Miami jetzt auch 2 oder 3 Mal, habe ihn da dann auch interviewt und seine Frau, um einfach ihn nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu zeigen. Man kennt immer den Mann aus der Bühne oder vielleicht ein paar
Social Media. Du warst bei zu Hause, habe ich gesehen auch. Ich habe das so ein bisschen verfolgt auf den Socials. Du hast ja schon so ein bisschen den Spannungsbogen hier hochgeknallt und gesagt, ja, wir sind auf dem Weg nach Miami, ich verrate auch nicht warum. Und dann war man was über Tony zu Hause, mehr oder weniger.
Ja, genau. Ich habe ihn letztes Jahr 2 Mal besucht, was dann für mich auch so ein bisschen so unreal, also so unreale Momente sind, wo man so einen Menschen, den man so viele Jahre sozusagen selbst verfolgt hat, der ihn irgendwie auch geprägt hat, wo man dann ein unglaubliches Erlebnis hatte, ihn in die Längstes Arena, für die Längstes Arena zu gewinnen, für unser Festival, dann für das Event, was einfach schon so viel bewirkt hat in meinem Leben, in unserer Community, und dann plötzlich bei ihm auf der Couch zu Hause zu sitzen, beim Tee mit seiner Frau. Das sind schon sehr, sehr bewegende Momente, wo ich manchmal kneifen muss, ob das gerade real ist, ja.
Ist es auch dann so, dass du so einen Tony Robbins bei dir in einem Telefonbuch hast, in einem WhatsApp drin so, und du dann irgendwie auch mit ihm privat persönlich schreiben kannst?
Also tatsächlich mit seiner Frau.
Okay. Macht sie so ein bisschen sein Management mehr, oder?
Ja, sie ist so sozusagen, ich glaube, für Leute, die persönlich erreichen wollen, ist sie da schon einfach ein sehr wichtiger Mensch in seinem Leben. Ne?
Sehr schön. Sie ist
ein ganz, ganz tolles Pärchen. Aber es ist auch sehr natürlich ein Management, mit dem ich ja fast täglich in Kontakt bin, weil wir einfach sehr, sehr viel zusammenarbeiten. Aber er ist wirklich ist schon ein sehr, sehr besonderer Mensch, ja.
Und die letzte Frage, die mich jetzt brennend interessiert, das habe ich eingangs gehört, als wir losgelegt haben, dein Papa war Bauunternehmer. Hast du Berührungspunkte mit Immobilien? Ich meine, ich bin ja bekannt in den sozialen Medien als Immo-Tommy.
Also, dass ich hier beim Immo-Tommy zum Podcast als Gast bin, ist schon Ironie. Ich interessiere mich total für Immobilien, ist ganz spannend. Also, ich finde das total faszinierend. Ich würde sogar sagen, dass ich einen guten Riecher habe.
Für gute Deals, oder?
Für gute Deals und auch für, ich glaube, ich verstehe die Branche sogar sehr gut und worauf es ankommt und so. Ich habe noch nie eine Immobilie gekauft.
Nein.
Spannend, ne?
Ja, aber was hast du dann mit diesem guten Riecher angefangen?
Gar nichts, offensichtlich. Aber ich kann dir die ganzen Deals, die ich nicht gemacht habe.
Hast du dir
nicht mal weitergegeben? Nicht mal das, glaube ich.
Okay.
Ich kann dir die ganzen Deals, die ich hätte machen können, Immobilien, in denen ich gewohnt habe, die mir angeboten wurden, oder auch andere Deals, wo ich dann... Da habe ich tatsächlich irgendeine Hemmung. Das ist spannend. Also ich glaube, es ist rübergekommen zu machen und zu starten, ist jetzt nicht unbedingt mein. Tatsächlich, ich glaube, das ist bei mir echt so ein Stück weit ein Mindset-Thema. Ist ganz witzig. Ich habe doch mal versucht, das herauszufinden, was es im Kern ist. Ich möchte, also jetzt ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber das ist nicht der einzige Grund, sondern sicher ein Grund. Ich möchte gerne machen, nämlich Ergebnisse sehen. Ich bin so jemand, ich bin sehr langfristig orientiert, im Sinne von, ich bin schon langfristig orientiert bei Greater. Wir haben immer in Qualität investiert, in Nachhaltigkeit, also auch die Events sehr hochwertig gemacht. Wir haben nie auf das schnelle Geld sozusagen sind wir ausgewiesen. Das kann man auch in unseren Bilanzen ablesen. Sondern immer sozusagen, wir wollten da wirklich was Nachhaltiges aufbauen. Aber gleichzeitig möchte ich schnell Ergebnisse sehen. Ich möchte schnell sozusagen, wenn ich was anschiebe, möchte ich das Event sehen. Ich möchte, wenn ich ein Video produziere, ich bin so jemand, ich will das erleben, ich will das. Bei Mobilien ist immer so, das zieht sich alles.
Das ist wie ein Kaugummi.
Also vor allem in Deutschland.
Genau, ich bin schlecht mit Kaugummi, ist das. Das ist vor allem hier so, vor allem wenn du mit dem Baurechtsamt dann irgendwie in Berührung kommst, da merkst du auf einmal, wie machtlos du dann sein kannst. Ne?
Also jetzt ein Neubauprojekt, ein Haus zu bauen, ich hätte da so ein Lebenstraum von mir. Ich müsste jetzt so viel Energie reinstecken, dass ich, wenn ich Glück habe, in 2,5 Jahren da einziehe.
Ja.
Da schaue ich lieber, wo kann man schönes mieten.
Und wo kann ich ein schönes Event zaubern.
Genau.
Ja, somit sind wir auch schon zum Schluss angekommen. Alex, vielen, vielen Dank, dass du hier den Zwischenstopp nach Basel gemacht hast in Stuttgart. Hat mich ganz, ganz arg gefreut, dass wir heute die Rollen getauscht haben. Eine Woche vor Event, nächste Woche sieht es nämlich anders aus. Da bist du derjenige, der Fragen stellen wird in meine Richtung, wo ich dann antworten darf. Vor einem Offline-Millionen-Publikum. Hier haben wir jetzt ein Online-Millionen-Publikum.
Millionen kann ich dir offline leider nicht versprechen, aber 15.000.
Ja, oh, stimmt. Ja,
wenn also noch, online,
aber es wird ja dann noch ein bisschen multipliziert mit den ganzen Aufnahmen. 15.000 offline, Millionen dann online. Aber
daran arbeiten wir noch.
Ja, aber danke schön, dass du gekommen bist. Dankeschön.
Herzlichen Dank, auch danke fürs Zuschauen.